Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber vielleicht ist der eine oder andere ein wenig entmutigt aufgrund der derzeitigen Entwicklung oder auch einer persönlichen Situation, in der du bist. Und so ging es auch den Israeliten in den Umständen, in denen wir sie finden in Hesekiel. Und wir wollen das gleich lesen in Hesekiel 33, Vers 21. Kannst du schon aufschlagen, wir werden gleich in Kapitel 34 sein, aber wir wollen dort anfangen. Und während ihr das aufschlagt, wenn ich die hier einmal bitten kann, wir müssen einmal kurz Stoßlüften für 2-3 Minuten, 4 Fenster oder so auf der Seite hier. Und dann sind wir auch alle wieder wach. Dankeschön. In dem Kapitel, Hesekiel hatte jetzt schon 7 Jahre in Babylon und Umgebung gedient. Und dann lesen wir in Hesekiel 33, Vers 21, es geschah im 12. Jahr unserer Wegführung, im 10. Monat, am 5. des Monats, da kam ein Entkommener aus Jerusalem zu mir und sagte, die Stadt ist geschlagen. Das, was Hesekiel jetzt schon die ganze Zeit angekündigt hatte, ist jetzt tatsächlich eingetroffen. Jerusalem ist besiegt worden, der Tempelbereich ist verbrannt worden, die Stadt ist eingenommen und zerstört. Aber hier ist, was Gott ihnen damals und was er uns heute sagen will. Auch in solchen Situationen, auch in den Situationen, wo wir denken, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es geht weiter. Bisher hat Hesekiel erklärt, warum sie in dieser Lage sind, wie sie gesündigt haben und wie Gott sie die Konsequenz und die Strafe angekündigt hatte. Und jetzt kommt der Trost mit dem, was Gott weiter tun wird. Und ich denke, es ist entscheidend für uns, dass wir dieses berücksichtigen. Ja, ich muss das anmachen. Wenn wir auf die Umstände schauen, verlieren wir die Hoffnung. Aber wenn wir auf den Herrn schauen, bekommen wir Hoffnung. Wenn die Israeliten zu dem Zeitpunkt auf die Umstände geschaut hätten und gesagt hätten, hey, wir sind in Gefangenschaft und wir hatten noch eine Hoffnung, ja, es war ja noch ein kleiner Rest in Jerusalem gewesen, das ist jetzt auch weg, dann zu sagen, ja, wie viel schlimmer kann es noch werden? Aber das hat sich im Prinzip nicht geändert. Wenn wir auf die Umstände schauen, wenn wir darauf schauen, wie sieht mein Kontostand aus? Was hat der Arzt gesagt? Wie sieht es bei der Arbeit aus? Wie sieht es mit den Aufträgen aus? Wie reagieren andere, wenn ich versuche, mit denen über die frohe Botschaft zu reden? Dann sage ich, könnte besser sein. Ja? Aber wir schauen auf den Herrn, wir schauen auf seine Verheißung, auf das, was er schon getan hat und was er versprochen hat, weiter zu tun. Und wir haben viele der Lieder und der Lesung heute Morgen über den guten Hirten gehabt. Und so sehen wir, Gott sorgt für seine Herde. Wir wollen dann in Hesekiel 34 beginnen und die ersten 10 Verse lesen. Hesekiel 34 liest die Verse 1 bis 10. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, fürwahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen gefragt und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten, darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und ich will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Sehen hier, Gott zieht die Verantwortlichen zur Rechenschaft. Hesekiel sagt hier wiederholt, ich spreche zu den Hirten Israels, die ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden waren. Sie haben nur an ihre Privilegien, an ihre Vorrechte, an ihre Vorteile gedacht und sich nicht um ihre Verantwortung gekümmert. Aber Gottes Konzept war ein anderes. Und deswegen macht er ihnen in Vers 3 und 4 diese Vorwürfe und sagt, hey, ihr habt die Herde ausgenutzt und er bleibt hier in dem Bild von einem Hirten, aber ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Ihr habt sie nicht gestärkt, ihr habt sie nicht verbunden, ihr habt sie nicht zurückgebracht, ihr habt sie gar nicht gesucht, sondern habt mit Härte über sie geherrscht, statt mit Liebe und mit Fürsorge. Und er sagte, das ist genau andersrum, was ich eigentlich von euch wollte, wie ihr euch um die Schwachen kümmert. Die Hirten, das waren die politischen und geistlichen Leiter in Israel. Und wenn du das lateinische Wort gebrauchst, dann ist es das Wort Pastor. Und auch im Neuen Testament hast du dann diese Verantwortung. Die Hirten, die geistlichen Hirten, die Pastoren sollen sich um das geistliche Wohlergehen kümmern. Sie sollen die Schafe beschützen und ihnen nachgehen, statt sie auszunutzen. Das haben sie aber nicht getan und stattdessen haben sie ihnen eine Sicherheit vorgegaukelt. Ich gehe einmal kurz zurück zu Kapitel 13 hier in Hesekiel und lese daraus Vers 9 und 10 vor. Das war nämlich die Botschaft, die diese Art von Hirten dem Volk gesagt hat. Dann sagt der Herr, Hesekiel 13, Vers 9, und ich werde meine Hand gegen die Propheten ausstrecken, die Nichtiges schauen und Lüge wahrsagen. Im Kreis meines Volkes sollen sie nicht sein und im Verzeichnis des Hauses Israel werden sie nicht aufgeschrieben sein. Und in das Land Israel werden sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, Herr bin. Deshalb, ja deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen, Friede, obwohl kein Friede da ist. Und baut es eine Wand, siehe, sie bestreichen sie mit Tünchen. Sie haben den Israeliten gesagt, ist schon alles in Ordnung. Wird schon nichts passieren. Nein, wir werden nicht weiter in Gefangenschaft geführt werden. Hier ist ja der Tempel. Hier ist ja Jerusalem. Hier ist Gottes Stadt. Uns wird nichts passieren. Ja, und Gott hat euch lieb und er hat euch auserwählt und nein, euch wird nichts passieren. Und Gott sagt, das kam aber nicht von mir. Ich habe ihnen ausdrücklich gesagt, ja, ich werde sie segnen, ja, ich werde sie beschützen, ja, ich werde sie lieben, aber sie sollen auch auf meinen Wegen wandeln. Und wenn sie es nicht tun, werde ich sie auch züchtigen. Aber sie haben einfach das weitergegeben, was natürlich die Leute auch gerne hören wollten. Deswegen haben sie gerne auf solche Propheten gehört. Aber es hilft uns ja nicht, wenn jemand immer sagt, ja, ist schon alles gut. Was hilft dir ein Arzt, der sagt, nee, du bist vollkommen gesund. Alles super. Aber gleichzeitig bist du schwer krank. Du sagst, ja, das hilft mir nicht. Es hilft mir nicht, einer Lüge zu glauben, selbst wenn das gut klingt. Selbst wenn ich das gerne wahrhaben würde. Aber wenn es nicht der Realität entspricht, dann bringt mich das nicht weiter. Und man sagt, ja, die haben gesagt, ja, ist alles in Ordnung, aber jeder konnte sehen, es war nicht in Ordnung. Und wenn er hier sagt, sie waren über jeden hohen Hügel verbreitet, das waren genau die Orte, wo sie ihren Götzendienst praktiziert haben. Die haben also offensichtlich gegen Gottes Gebote verstoßen und die haben gesagt, ja, nur halb so wild. Und Gott sagt, nee, nicht halb so wild. Gott ist absolut heilig und gerecht. Und dann sagt er, jede Sünde, nicht nur die großen Sünden, nicht nur Mord und Ehebruch und irgendwelche Sachen, sondern ein falscher Gedanke, ein hartes Wort, nicht ihm zu vertrauen, nicht den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das ist, was uns von Gott trennt. War gestern für kurze Zeit mit auf der Straße und habe, wie einige auch dort waren und mit anderen gesprochen haben. Und einfach dieses nahezulegen, zu sagen, hey, in unserer Gesellschaft, da ist kaum noch ein Verständnis von Sünde da. Wenn Sünde gebraucht ist, dann ist es meistens für das zweite Stück Torte, statt für Vergehen gegen Gott. Das ist nicht, was Gott damit meint. Es ist das, wenn wir seine Anweisung übertreten und dass wir wirklich auch erkennen müssen, dass das trennt uns von Gott. Fast alle Menschen, egal welcher Überzeugung sie sind, wenn sie an einen Himmel glauben, dann würden sie sagen, dieser Ort ist perfekt. Okay? Wie auch immer sie sich jetzt perfekt vorstellen, aber es ist perfekt. Das Problem ist, du und ich sind nicht perfekt. Und mit wie vielen Leuten du auch sprichst, ich habe noch keinen getroffen, der wirklich behauptet hatte, vollkommen perfekt zu sein. Aber wenn du jetzt oder ich in unserem Zustand in den Himmel kommen würden, ja, wir würden ja den ganzen Himmel unvollkommen machen. Dann will keiner mehr im Himmel sein. Du bist ja da. Ich bin ja da. Das geht so nicht. Das heißt, es muss eine Möglichkeit geben, dass es wirklich gereinigt ist. Und Gott möchte das anbieten, aber das geht nur, wenn er uns komplett reinigt. Und das geht nur, wenn wir die Vergebung durch Jesus Christus haben. Nicht einfach nur ein, wird schon Auge zudrücken, ist nur halb so schlimm, sondern nein, es ist schlimm. Es verletzt Gott, es übertritt seine Gebote und es bringt Trennung zwischen uns und auch anderen Menschen. Wenn man sagt, ich habe eine Lösung dafür, aber die Lösung ist nicht zu sagen, Friede, Friede, das ist schon alles gut. Sondern die Lösung ist der Friedefürst, der sein Leben für uns gegeben hat, Christus, damit wir Vergebung erhalten können. Aber hier diese Hirten haben das nicht so gemacht. Sie haben ihre Macht und das Vertrauen missbraucht. Und das wird sich auch in ihrem Urteil zeigen. Wir lesen in Lukas 20, Abvers 46, wo Jesus dann zu den Schriftgelehrten seiner Zeit spricht. Und er sagt, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Die tun zwar supergeistlich, aber sie tun es, um gesehen zu werden. Sie wollen, dass sie gut anerkannt werden in der Gesellschaft. Sie tun es nicht, um wirklich ehrlich, aufrichtig Gottes Wort weiterzugeben. Aber der Auftrag vom Herrn ist zu sagen, er hat uns sein Wort ja schon gegeben. Und alles, wofür wir autorisiert sind, als seine Botschafter, als seine Kinder, ist dieses Wort weiterzugeben. Nicht uns danach zu richten, was jeder denn gerne hören möchte. Und durch dieses falsche Versprechung haben natürlich die Schafe gelitten. Und so waren sie hier zerstreut. Und ne, wir hatten das gelesen, Verse 3, 4 und später auch nochmal 6, dass sie die Schwachen nicht gestärkt haben, die Verlorenen nicht gesucht haben, dass sie ihnen nicht nachgegangen sind. Aber Gott ist ein gerechter Richter und er bestraft erst danach. Ja, wenn wir einfach das Beispiel nehmen von den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben sie nicht vor dem Krieg gemacht. Die haben sie nicht gesagt, dass ein gerechter Richter kann nicht jemanden nehmen und sagen, ich habe schon eine Ahnung, du wirst irgendwie was Böses tun, ich bestrafe dich schon mal 10 Jahre Gefängnis im Voraus. Könnte ja sein, dass du was Böses tust. Das geht nicht. Aber manchmal, wir sagen so, ja, aber warum lässt Gott dieses alles zu? Warum ist da so viel Leid? Weil Sünder sündigen, aber Gott gerecht ist und sie nicht bestraft, bevor sie gesündigt haben. Du kannst einem Richter nicht vorwerfen, dass er unfair, dass er ungerecht ist, bevor er nicht das Urteil gesprochen hat. Und Gott sagt, es wird der Tag kommen, an dem ich gerecht richten werde. aber er ist noch nicht gewesen. Und das ist am Ende der Tage. Und deswegen war dieses auch so gewesen. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr seht, wohin das führt, wenn ihr eure eigenen Wege geht. Wohin das führt, wenn jeder das tut, was in seinem Herzen ist. Es führt eben nicht zu einer besseren Gesellschaft, sondern es führt zu Zerstörung und es führt zu Sünde. Und Gott hat es aufschreiben lassen als Trost für uns, die wir mit ihm gehen wollen, die wir ihn kennenlernen, dass diese Ausnutzung geahndet werden wird. Weil was ist die Hoffnung der Menschen, die Gott ablehnen? Die vielleicht auch gerade ihn deswegen ablehnen, weil sie sagen, wie kann Gott das zulassen? Sie würden sagen, ja, wir leben unser Leben so dahin und irgendwann sterben wir und dann ist Ende. Aber Leute haben ja unterschiedlich gelebt. Es gibt ja einige, die ganz anständig sind und versuchen, das Gute zu tun, ganz allgemein gesprochen. Und dann gibt es andere, die sich einfach versuchen, mit Ellbogen durchzusetzen und Hauptsache, ich habe meinen Spaß und was es andere koste, ist mir egal. Aber nach diesem Weltbild gibt es auch keine Hoffnung, dass sich das je ändert. Der eine stirbt, der andere stirbt, da ist eh und je alles vorbei. Aber das ist nicht, was Gott sagt. Sondern er sagte, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wir dürfen wissen, dass selbst der größte Übeltäter ist, sich diesem Gericht nicht entziehen kann. Selbst nicht, wenn er vorher stirbt oder sich selber das Leben nimmt. Das hindert nämlich nicht, dass sie vor dem Herrn stehen und vor ihm zur Rechenschaft gezogen werden und ihre gerechte Strafe bekommen. Entweder indem sie es selber bezahlen oder indem Gott in Christus es für sie bezahlt hat. Ja. Aber wir dürfen eben diese Hoffnung haben zu sagen, es geht nicht alles einfach durch. Es ist nicht so, naja, halb so wild. Und vielleicht hast du deswegen gelitten, wie die Israeliten hier gelitten haben. Und sagst, nee, nicht einfach nur so, ja, ist schon in Ordnung. War nicht in Ordnung. Und Gott sagt auch, nee, war nicht in Ordnung. Aber wir sollen auch diese Verantwortung sehen und diese Zuversicht haben. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und die Hirten sollen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. So sagt Gott im Neuen Testament, dann in 1. Petrus 5, den Ältesten, den Pastoren, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Nicht wie die in Hesekiel 34 es waren, die es ausgenutzt haben zum eigenen Vorteil, sondern die wirklich sich um die Schafe kümmern, die wirklich sich um andere kümmern, die sie lieben und die Vorbilder sind und sie zum Herrn hinleiten. Es gibt viele geistliche Gefahren, aber eine gute Herde schützt uns. Und deswegen ist auch Gemeinde so wichtig. Es gibt so viele verschiedene Ansichten da draußen und es gibt so viele selbsternannte Prediger, die dann auch sagen, alles gut, wird schon nichts passieren, Gott nimmt jeden an, Hauptsache du liebst dich selbst oder solche Sachen. Aber das ist nicht Gottes Botschaft. Und deswegen ist es gut, wenn wir in einer Herde sind, wo wir umsorgt werden, wo Leute nachgehen. Und du kannst natürlich auch deinen Teil dazu beitragen, indem du kommst, indem du dich auch anvertraust, ja, und sagst, ich bin hier und ich melde mich auch. Ich möchte, dass ich umsorgt werde. Wenn man natürlich immer gleich weg ist und sich auch keiner Gemeinde anschließt, ne? Dann ist es auch schwer, auch für Hirten, dort wirklich gut Fürsorge zu leisten. Und Gott sorgt für seine Herde. Er sorgt dafür, selbst wenn einige Hirten sich nicht gut darum kümmern und es ausnutzen. Er wird sie zur Verantwortung ziehen. Aber was macht er jetzt für uns, für die vielleicht mittendrin sind, die vielleicht auch gelitten haben oder die in die Irre geführt worden sind? Wir lesen weiter in Hesekiel 34 und kommen zu den Versen 11 bis 16. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, an dem Tag, der unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden. Auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort, auf den Bergen Israels, werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weiden beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Wir sehen, Gott selber wird seinen Schafen nachgehen. Er verspricht hier, sich persönlich zu kümmern. Es ist aufgefallen, Vers 15, wo er zweimal sagt, ich selbst, ich persönlich werde mich kümmern. Und er weiß um die Umstände. Er weiß um die Umstände von Israel damals. Und er weiß um deine Situation heute. In diesem Kapitel spricht er 17 Mal von entweder meine Schafe oder meine Herde. Ich bin mit ihnen vertraut. Ich kenne sie ganz persönlich. Denn Leiden bedeutet nicht, dass Gott nichts dagegen tun kann oder dass wir ihm egal sind. Aber er zeigt uns, wohin es führt, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir ihn ausblenden. Gottes Verheißung ist nicht, dass es keine Leiden geben wird, sondern dass er sie beheben wird. Er hat hier gerade vorher geschildert und hat gesagt, ich weiß ganz genau, was euch widerfahren ist. Und ich weiß, dass es im gewissen Sinne nicht fair war, dass sich die, die sich eigentlich um euch kümmern sollten, sich nicht so gekümmert haben, wie es sein sollte. Und er hatte gesagt, ich werde die zur Rechenschaft ziehen. Aber jetzt zu euch kommend, ich persönlich werde mich um euch kümmern, spricht der Herr. Dazu wird er selber mitten unter sie kommen. Davon war hier die Rede, dass er sagt, wie ich werde es tun. Vers 12, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und sie retten. So, er sagt, ich werde unter ihnen sein, ich werde zu ihnen kommen. Und genau das hat er getan. Genau das ist, was Christus getan hat, als er auf der Erde war. Wir lesen in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen, so bezeichnet sich Jesus in der Regel selber, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er sagte, die anderen sind gekommen und denen war das egal. Und er sagte, ich bin gerade dafür gekommen. Und wenn wir das Lebensbild Jesu in den Evangelien sehen, dann sehen wir, das ist genau, was er praktiziert hat. Er ist zu denen gegangen, die Nöte hatten. Er hat sie nicht aber ganz hart gesagt, nee, also ich muss jetzt ein paar wichtigere Dinge tun. Ich treffe mich mal mit Herodes und ich treffe mich mal mit den Schriftgelehrten. Nein, er ist zu denen gegangen, die ihre Not erkannt haben. Er hat sie geheilt. Er hat ihnen Nahrung gegeben. Er hat sie gelehrt. Er hat sich persönlich um sie gekümmert. Und Gott geht uns nach, weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen, sondern dass wir zu ihm zurückkehren. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das schreibt er dann zu Gläubigen und sagt, ihr seid jetzt zu dem guten Hirten zurückgekommen. Er, der sein Leben für euch gegeben hat. Er, der euch retten kann. Der sich wirklich um euch persönlich kümmert. Selbst wenn menschliche Hirten versagen, so ist doch der gute Hirte weiter bei uns. Gott kümmert sich ganz persönlich um uns und gibt jedem, was er benötigt. Deswegen hat er dieses hier auch so geschildert. Da sind die zerbrochen waren, das hat er geheilt. Da waren die verloren waren, die hat er gesucht. Aber er hat am Ende, Vers 16, auch gesagt, das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Die sich selber durchgesetzt haben, die gesagt haben, ich bin was und ich habe hier das Sagen. Er sagte, ja, die werde ich auch zur Rechenschaft ziehen. Und Gott weiß haargenau, was wir benötigen. Und er ist so gut darin, uns genau das zu geben, was wir benötigen. Und wenn du auch für dich liest in der Schrift, ist es ganz wichtig, dass wir berücksichtigen, wozu hat Gott es geschrieben, diesen Brief auch. Weil sonst lesen wir manchmal, was Gott eigentlich einer anderen Gruppe zugedacht hat und wir sind verwirrt oder wir werden verunsichert. So hat er hier erst zu den falschen Hirten gesprochen und er hat gesagt, ich komme zu euch und ich warne euch und ihr habt euch nicht darum gekümmert und ich werde die Herde aus eurer Gewalt retten. Ja, ich werde sie euch wegnehmen. Aber dann schreibt er auch zu denen, die gelitten haben und sagt, ich selber werde mich um euch kümmern. Das heißt, wenn wir sagen, hey, ich bin in dieser Not und hey, ich brauche dich. Gott kommt dann nicht mit der langen Liste und sagt dann erstmal, aber hier ist, was du erst alles in Ordnung bringen musst und wehe dir, wenn nicht. Weil er weiß, wer zerbrochenen Geistes ist. Und die Chatgruppe, die haben jetzt gerade in Johannes 4 gelesen, gestern hatte ich gehört, und die Geschichte mit Jesus, mit der Frau am Brunnen von Samaria. Und wie ist Jesus mit ihr umgegangen? Er hat ihr lebendiges Wasser angeboten. Er hat sie nicht ausgeschimpft für all ihre Vergehen in der Vergangenheit. Davor ist Johannes 3, spricht er mit Nikodemus und sagt er, was, du bist ein Lehrer und du weißt das nicht? Komm, denk mal wirklich nach. Ja, was hat Gott gesagt? Beschäftige dich ein bisschen mehr damit. Da hat er anders geredet, weil er weiß, was jeder benötigt. Nicht, oder das weiß er auch, aber er macht es nicht nach dem, was wir unbedingt immer gerne hören wollen. Weil alle wollen immer gerne hören, Friede, Friede, schon alles in Ordnung. Man sagte, manchmal muss ich sagen, nee, ist nicht in Ordnung. Und er gebraucht das auch, um uns zu überführen. Aber dann, wenn wir uns überführen lassen, dann ist er eben auch der Tröster, der da ist. Und so gibt er ihnen die Zusage, er wird, Vers 15, sie selber weiden, sie selber lagern, er wird sie zur Ruhe kommen lassen. Und er sagt das hier konkret auch für Israel, dass es wieder gesammelt wird und ins Land zurückgebracht wird, was vor unseren Augen geschieht. Nachdem Jesus da war, nachdem sie Jerusalem zerstört war, 70 nach Christus, sind sie alle zerstreut in aller Herren Länder und waren bis 1946 nie wieder zurück im Land. Und Gott hat das erfüllt. Und wir sehen, wie er alles wieder zusammenbringt. Er erfüllt sein Wort. Nicht immer auf der Zeitschiene, die wir denken, weil wir denken immer maximal eine Lebensspanne. Weil es geht ja um uns. Gott sagt, warte mal, ich habe einen größeren Blick. Und das ist, was uns manchmal so schwer fällt, was den Israeliten schwer gefallen ist. Sie waren ja die Generation, die jetzt in Gefangenschaft war. Und Gott sagte, schaut her, ich habe einen Plan und ich werde ihn erfüllen und ich werde mich auch um euch kümmern. Vielleicht nicht gleich sofort ist alles geändert, aber ihr könnt mir vertrauen. Und das sehen wir auch in den folgenden Versen noch weiter, Verse 17 bis 22. Und ihr, meine Herde, nicht mehr ihr Hirten, jetzt spricht er zur Herde, ihr, meine Herde, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Ist es euch zu wenig, die gute Weide weidet ihr ab und den Rest eurer Weide zerstampft ihr mit euren Füßen? Das klare Wasser trinkt ihr und das restliche trübt ihr mit euren Füßen? Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben und trinken, was eure Füße getrübt haben? Darum so spricht der Herr, Herr zu ihnen. Siehe, ich bin es und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. Weil ihr alle die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt. So will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Wir sehen, Gott beschützt die Schwachen. Die Probleme kamen hier nicht nur von den Hirten. Auch innerhalb der Herde gab es Ungerechtigkeit. Auch dort gab es das sich nicht alle so verhalten haben, wie es sein sollte. Wir müssen auch verstehen, Leute kommen auch hierher. Auch heute Morgen werden Leute mit unterschiedlichen Situationen hier sein. Einige sind vielleicht gerade sehr angeschlagen, angefochten durch verschiedene Umstände und benötigen unsere Pflege. Aber hier sagt er, einige profitierten von der guten Nahrung, aber geben diese nicht so rein und klar weiter. Das Verhalten einiger Schafe macht die Weide Gottes für andere Schafe unattraktiv. Und er sagte, achtet darauf, wie ihr seid, dass ihr die anderen nicht wegdrängt, dass wir sie nicht ausschließen, uns oder ihnen den Rücken zu kehren. Dass die Leute, die uns kennen, die uns vielleicht auch von der Arbeit kennen, die uns aus der Nachbarschaft kennen, nicht sagen, die laden uns immer in Gottesdienst ein und wenn ich dann tatsächlich mal da vorbeikomme, dann sind sie immer so lieb und nett. Aber so reden sie nicht mit mir, wenn wir über den Zaun reden. Oder so redet er nicht mit mir bei der Arbeit. Ja? Sondern erkennt man daran, dass wir uns wirklich um sie kümmern, dass Leute nicht sagen, das sind solche Heuchler, die tun immer so gut und nett und lieb, wenn sie irgendwas mit Kirche zu tun haben, wie die sagen würden, wenn wir in der Gemeinde sind. Aber sie leben ganz anders. So ist die Gefahr, weil wir ja alle Menschen sind und weil wir alle das Fleisch, die sündige Natur in uns haben, dass sich manchmal nach weltlicher Manier die Stärkeren und Lauteren durchsetzen, bis die Schwächeren nachgeben und gehen. Aber es soll nicht darum gehen, meinen Willen durchzusetzen. Selbst bei Sachen, wo du sagst, ich habe meine Meinung dazu. Ja, natürlich im Moment immer alles Corona. Ich weiß, dass wir die ganze Spannbreite auch hier in der Gemeinde haben. Aber es geht nicht darum, durchzusetzen, zu sagen, wir müssen das alle so handhaben, wie ich denke, dass es richtig ist. Nicht nur wie du denkst, auch wie ich denke. Das ist nicht, was zählt. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wir wollen ihn verherrlichen. Wir wollen uns auf ihn konzentrieren. Wir wollen hören, was er zu sagen hat. Und er möchte leiten, er möchte sich kümmern. Aber hier war es anscheinend so, dass einige durch das Verhalten anderer Schafe aus der Herde herausgedrängt wurden. Und um der gleichen Kritik zu entgehen, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht einfach nur darauf konzentrieren, was bekomme ich, und andere ignorieren und beiseite drängen. Wir sollen in der Gemeinde aufpassen, dass sich nicht einige an guter Lehre satt essen und sich um die Schwächeren nicht gekümmert wird. Die Herde soll allen dienen. Aber was tut Gott? Schau nochmal Vers 22. Nachdem er beschrieben hat, Vers 21, wie die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit den Hörnern rausgestoßen wurde, Vers 22, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Was tut er? Er kommt zu seinen Schafen und er sagte, ich werde sie retten. Und das Wort, das hier gebraucht ist, kommt von dem Grundwort Jeschua. Er rettet. Und das ist, woher Jesus seinen Namen hat. Der Retter, der kommen soll. Er weiß, wie es hier geschildert wird, dass sie sonst dem Raub, dem Verderben ausgesetzt sind, da wir uns von Gott entfernt haben. Und er kommt zu retten. Wir lesen in Jesaja 59, Vers 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Es gibt dieses Problem. Es ist nicht Friede, Friede. Aber durch Christus bietet er Versöhnung an. Wir lesen in 2. Korinther 5, ab Vers 18. Alles aber ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns dann den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. und sagt, schau her, ich sehe da Probleme. Ich sehe, dass es Hirten gibt, die haben sich nicht wirklich um die Herde gekümmert. Ich sehe, dass es innerhalb der Herde Probleme gibt, dass manche sich nur darauf stürzen, oh, hier bekomme ich gute Nahrung, ich nehme das für mich, aber ich nehme keine Rücksicht auf die anderen, die vielleicht nicht so schnell das aufnehmen können oder nicht als Erste bei dieser guten Weide sind. Und wie er das hier bildlich beschrieben hat, sie stampfen dann mit ihren dreckigen Hufen durch das Wasser und es wird alles verdreckt und kein anderer will das haben. Und das ist das, was ich eben meinte mit dem Heuchler. Ja, zu sagen, wir sagen, oh, da ist gutes Wasser, da ist gute Nahrung, aber weil wir so egoistisch sind, ist es dann für die anderen gar nicht mehr so schön und sauber. Aber der Herr sagt, ich selber werde mich kümmern und ich selber komme, um sie zu retten. Und das hat er in Christus getan. Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat sein Leben gegeben und jetzt sagt er hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus, indem Christus stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Und er sagt, okay, wenn du das verstanden hast, wenn du das angenommen hast, wenn du weißt, du bist versöhnt mit Gott, dann als Teil seiner Herde gebe das weiter. Wir sind Gesandte an Christi Stadt und Gott bittet durch uns oder mahnt durch uns, lasst euch doch auch versöhnen mit Gott. Hier gibt es gute Nahrung, hier gibt es einen guten Hirten, der deine Not ernst nimmt und der dich heilen kann. Egal, was bisher in deinem Leben gewesen ist, egal, wie viel du gelitten hast, egal, wie viel Leid du auch erfahren hast und egal, wie viel du auch anderen angetan hast. Ja. Gott ist da und er möchte helfen und er möchte verändern. Und besonders auch die geplagt sind, die leiden. Er ist gekommen, ihnen zu helfen. Dann wollen wir noch weiterlesen, was dann weiter passiert, ab Vers 23 bis zum Ende des Kapitels. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Mein Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Und ich werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen. Und in der Wüste werden sie sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und ich werde sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen machen. Und ich werde den Regen fallen lassen zu seiner Zeit. Regengüsse des Segens werden es sein. Und der Baum des Feldes wird seine Frucht geben. Und das Land wird seinen Ertrag geben. Und sie werden in ihrem Land sicher sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich die Stangen ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer rette, die sie knechteten. Und ich werde den Nationen nicht mehr zum Raub werden und die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen, sondern sie werden in Sicherheit wohnen. Niemand wird sie aufschrecken. Und ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm erstehen lassen und sie werden nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Nationen nicht mehr ertragen müssen. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, mit ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht der Herr, Herr. Und ihr meine Herde, ihr Menschen seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr, Herr. Gott wird seine Herde segnen. Er verspricht hier die Wiederherstellung im Land. Dies wird dann geschehen, wenn der Knecht David sie regiert. Das ist, was er hier ja gesagt hat, Vers 23. Ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, mein Knecht David. Nun, wird David wieder auferstehen, hatte damals schon gelebt gehabt und der war gestorben. Erklär das kurz, indem ich auf diese Verheißung zurückschaue, nämlich aus 2. Samuel Kapitel 7. Da lese ich einmal den Vers 16 vor. Das ist Gottes Verheißung an David, nachdem er gesagt hat, er möchte ihm gern ein Haus bauen und Gott hat gesagt, nee, nicht du, aber ich möchte dir auch was versprechen. Und Gott sagt zu David, 2. Samuel 7, Vers 16, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Aber wer kann das ewiglich weiterführen? David war doch nur ein Mensch. Es musste also ein Nachkomme geben, der ewig ist. Und der ist gekommen in Christus. Und er bietet ihnen hier, wenn wir zurückkommen zu Hesekiel 34, Vers 25, sagt er, ich werde ihnen einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Gott bietet seinen Frieden an. Nicht ein, naja, Friede, Freude, Eierkuchen, Friede, Friede, schon alles gut. Sondern seinen Bund des Friedens. Aber den müssen wir auch annehmen. Wir lesen in Römer 5, Verse 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Er sagte, das ist nicht mehr Friede, Friede. Das ist nicht mehr ein leeres Versprechen, sondern wir haben Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Was er für uns getan hat, dass er uns mit Gott versöhnt hat, indem er für unsere Sünde gestorben ist. Aber wir haben das nur durch Glauben. Das heißt, wir müssen annehmen, persönlich unser Vertrauen darin setzen, dass Christus für deine, für meine Schuld gestorben ist. So werden wir gerechtfertigt, wie es dort heißt, und wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Kann es aber trotzdem sein, dass wenn wir das getan haben, manchmal nicht diese Hoffnung haben und uns nicht so sicher sind? Ja. Aber was tun wir dann? Wir müssen uns wieder unser Vertrauen daran setzen, in die Zusagen Gottes. Wenn ich in einem gewissen Moment das ausblende, dann ist die Zuversicht wieder weg. Nicht die Tatsache des Friedens mit Gott, aber meine Realisierung dieses Friedens. Und ich fühle den dann nicht, ich spüre den nicht, ich bin mir dessen nicht mehr sicher. Bis ich wieder mich darauf berufe und sage, nee Gott, du hast es versprochen und du hast es Tatsache werden lassen, indem Christus für uns gestorben ist. Das ist also, ja, es muss einen Zeitpunkt geben, wo wir unser Vertrauen in Christus setzen und errettet werden. Aber um die Auswirkung tagtäglich zu erleben, müssen wir auch in diesem Vertrauen Tag für Tag gehen. Und wenn wir dieses tun, dann werden wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Das hat er auch hier in Hesekiel ja gesagt, die letzten beiden Verse. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, mit ihnen bin. Und dann spricht er dieses einmal zum Haus Israel und dann sagt er aber extra nochmal in Vers 31, und ihr meine Herde, ihr Menschen, seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr. Also das war einmal die Verheißung an Israel, aber er hat schon dort angedeutet, es wird noch einen weiteren Teil der Herde geben, wie wir auch in Johannes 10 gelesen haben, den er hinzufügt, die dann auch unter seine Herde kommen. Dass wir sind, die nicht jüdische Abstammung sind, aber die im Glauben auch Christus vertrauen. Diese und diese ganzen Verheißungen, was er hier auch beschreibt, wo sie im Land sind, wo Frieden herrscht, wo man auch in der Wüste einfach schlafen kann, in den Wäldern, wo kein böses Tier ist, wo nichts passieren kann. Offensichtlich ist das noch nicht eingetreten. Aber immerhin, Israel ist zurück im Land. Und immerhin, der Thronfolger ist schon gekommen. Wir sind ja noch nicht ganz in der Weihnachtszeit und im Moment ist es auch ein bisschen schwer, so in diese Gedanken zu kommen. Aber wir kennen trotzdem aus der Zeit Lukas 1, häufig bekannt als die Weihnachtsgeschichte. Und dort steht in Vers 32 über Christus, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herrgott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er hat gesagt, der David, der wird regieren und der wird unter euch sein. Christus ist gekommen, und Gott wird ihm den Thron seines Vaters geben. Er hat alle Voraussetzungen schon erfüllt in seinem ersten Kommen. Und er wird wiederkommen und er wird regieren und er wird genau diesen Zustand herstellen. Das sind seine Zusagen. Und deswegen dürfen wir Hoffnung haben, egal wie die Umstände um uns herum sind. Denn er hat das geschrieben, als Israel in der Gefangenschaft war. Die waren auch unter sehr schweren Umständen. Und es hat sich nicht von heute auf morgen alles geändert. Aber sie konnten anders leben, weil sie eine lebendige Hoffnung hatten, dass dieser Gott sich um sie kümmert, dass sie nicht verloren sind und dass er seinen Plan erfüllt. Gott hat diese Botschaft gegeben. Zuerst in Israel damals, aber auch uns, um zu zeigen, er erfüllt weiterhin seinen Plan. Und darum lasst uns durch Wort und Tat andere einladen, bei Christus Frieden zu finden. Hast du diesen Frieden durch den Glauben an Christus? Hast du ihn zuerst einmal angenommen, dass tatsächlich Versöhnung stattgefunden hat? Dass du weißt und sicher bist, meine Schuld, die wir alle haben, aber sie ist vergeben und ich kann zu Gott kommen und er wird mich aufnehmen. Nicht, weil ich so gut war, sondern aufgrund der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und wenn du das getan hast, dann lebst du in diesem Frieden. Erfährst du ihn und sagst, stimmt, ich muss mir nicht die ganzen Sorgen machen, die die Menschen um mich herum machen. Weil ich weiß, auch wenn ich nicht weiß, wie es morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat aussieht, ich weiß, wie es in der Ewigkeit aussieht. Und ich weiß, ich werde dabei sein. Weil Gott es versprochen hat. Und wir sehen, wie er sein Wort treu erfüllt. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube und das ist, wozu wir andere einladen, weil das nicht nur für dich und mich gilt, sondern für jeden, der da kommt. Wer im Glauben kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Das ist seine Verheißung. Das ist der gute Hirte. Das ist der, der sich um dich, um mich und um jeden kümmert, der zu ihm kommt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so gut zu uns bist.